Schwellwert nehmen, sagen wir mal, wenn es mehr als 100.000 Euro geht, dann muss der echte Sascha nochmal drüber schauen. Und wenn es nicht um mehr als 100.000 Euro geht, dann macht es einfach der Bot in der Theorie.
Und dann das Authentische, das Menschsein, das Ehrliche sein, umso wichtiger wird. Ich meine, wir könnten jetzt den Podcast wahrscheinlich auch theoretisch von der KI produzieren lassen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Algorithmen und so das dann eher rausfiltern würden, was die Reichweite angeht. Also ich bin da auch höchst gespannt.
Man muss also nicht glauben, nur weil ich irgendwie eine Firma erfolgreich gegründet habe und von null auf von mir aus 100 Mitarbeiter gebracht habe, dass ich deswegen vielleicht zwangsläufig die richtige Person bin, sie von 100 auf 500 zu bringen. Oder wenn auf einmal es kriselt, dass ich auf einmal einfach umstellen kann und sage, hey, ich werde von wir wachsen und es läuft eigentlich immer alles gut, auf ich bin jetzt auf einmal der Oberrestrukturierer. Manche können das besser, manche können es gar nicht.
Aber der mit der Belegschaft spricht in solchen Situationen und der die emotionale Komponente irgendwie bearbeitet, der wird wahrscheinlich immer aus Fleisch und Blut sein, könnte ich mir vorstellen. Herzlich willkommen zu Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und in dieser Episode spreche ich mit Professor Dr. Florian Offergeld. Ich mache es relativ kurz. Ich habe nach dieser Folge richtig Bock auf einen digitalen Wissenszwilling. Wenn ihr genau wissen wollt, was das ist, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Florian, herzlich willkommen bei Radiale München.
Sascha, freut mich, dass ich da sein darf.
Freut mich auch. Wir tauchen jetzt ein bisschen ab in den Bereich Psychologie, in den Bereich KI und alles, was ihr in dem Bereich so macht. Aber hol uns mal ein bisschen ab. Was hast du studiert? Wie ging die Reise los?
Mache ich sehr gerne. Also ich bin der Florian und bin promovierter Wirtschaftspsychologe, Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie. Beschäftige mich ganz viel mit dem Thema Führung und Wissensmanagement. Und angefangen hat alles mit einem Psychologiestudium in München mit Schwerpunkt damals noch Markt- und Werbepsychologie. Und ich weiß nicht, viele sind am Anfang so auf diesem Markt- und Werbebereich eher, ich auch. Habe dann, weil ich bereits neben dem Studium eigentlich immer Vollzeit gearbeitet habe, bin ein bisschen umgeschwenkt zu internationalem Management. Ich habe damals bei einem Anlagenbauer gearbeitet und war da ganz viel weltweit tätig und unterwegs und habe gedacht, internationales Management wäre vielleicht eine kluge Idee. Hat dann dazu geführt, dass ich in der Theorie und auf dem Papier irgendwelche Projekte in Saudi-Arabien in der Theorie gemacht habe, was eins von den Ländern ist, wo ich tatsächlich noch nie ein Projekt gemacht habe, nach wie vor. Und bin dann für meinen Abschluss für meine Masterthesis bin ich in eine Unternehmensberatung hier in München, die H&Z-Gruppe, gewechselt und habe dann da angefangen als Berater zu arbeiten. Habe dann nach dem ersten Jahr gemerkt, irgendwie, ich fühle mich noch nicht alt genug, um irgendwie meine Zeit zwischen Düsseldorf und London zu verbringen und irgendwie Fußball sausen zu lassen, solche Themen. Und habe mir dann überlegt, okay, Promotion stand sowieso schon immer so ein bisschen auf der Bucketlist. Und dann habe ich parallel neben meiner Tätigkeit als Berater angefangen zu promovieren. Mhm. Dann aber wieder im Bereich Wirtschaftspsychologie bei Klaus Moser in Nürnberg.
Mhm. Bist dann aber bei H&Z geblieben?
Genau.
Du warst dann aber nicht mehr so viel unterwegs.
Ja, das war ganz cool. Ich habe bei H&Z, also ich habe mit denen einen ganz schönen Deal quasi machen können. Ich konnte die Rolle so ein bisschen gestalten. Ich weiß gar nicht, ob ich der erste Doktorand bei denen damals war. Also damals waren sie auch noch ein bisschen kleiner. Da hatten sie, glaube ich, so 80 Berater oder sowas. Mhm. Und habe dann vor allem methodisch viel für die gearbeitet. Also als Psychologe hast du einfach sehr, sehr viel Statistikthemen, Methodik. Mhm. Und das war immer ganz nett, weil ich glaube, nachher kann ich es ja sagen, ohne dass da jemand böse ist. Ich kann quasi immer irgendwie methodisch sagen, so, da muss ich jetzt mal vor Ort sein bei coolen Projekten. Das muss ich mir anschauen. Da brauche ich irgendwo ein bisschen tiefere Infos. Dann konnte ich da eigentlich meistens auch mit. Und wenn ich gesagt habe, naja, gut, da muss ich jetzt nicht unbedingt nach, keine Ahnung, Paderborn, nichts gegen Paderborn, dann ging eigentlich auch alles remote. Also das konnte ich mir so ein bisschen steuern. Und tatsächlich war das Schöne, die wenigsten konnten dann irgendwie mit multivariater Statistik wirklich was anfangen, sodass sie mich ein Stückchen weit oft auch machen lassen haben. Mhm. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, die waren zufrieden und für mich hat es auch gepasst.
Von wann bis wann warst du dann bei H&Z und hast promoviert? Das, was Jahre technisch mal so einordnen kann.
Also, das weiß ich noch ganz genau. Meinen ersten Tag bei H&Z als Masterrand hatte ich am 12.01.2012. Mhm. Mhm. Und dann, wie gesagt, Masterrand, Beratung, promoviert. Und mein letzter Tag war 2019 im 31. August oder sowas. Also doch recht lange. Also
okay, 7 Jahre.
Mhm. Ja. Und als ich weg war, das ist noch wichtig, sind sie dann richtig groß geworden.
Ja, Payback, glaube ich, ne?
Mittlerweile ja. Da hatte ich, wie gesagt, nichts mehr mit zu tun. Die sind während Corona, glaube ich, auch sehr, sehr stark gewachsen. Haben ein paar echt kluge Schachzüge gemacht, haben Joint Venture mit BMW, RPC gegründet. Und die habe ich noch miterlebt, wirklich als Drei-Mann-Firma im dritten Stock damals in der Neuturmstraße, die dann mit eigenem Büro im OEZ und die sind relativ schnell deutlich größer geworden, personell als H&Z. Und haben, glaube ich, da ein paar clevere Schachzüge gemacht, Firmen gegründet, irgendwie aufgekauft. Ja, und jetzt, da kennst du die ja noch viel besser aus, PE-backed und ich glaube seitdem auch ein bisschen auf der Einkaufstour gewesen und ja, da bin ich jetzt raus, aber ich habe noch gute Kontakte. Ich habe schon gesagt, das ist ganz lustig, von der Beratung, die jetzigen Chefs, der CFO hat damals meine Masterthesis betreut und der Sven und der Jonas, die beide quasi so ein bisschen so, glaube ich, Akquise und Sales-seitig da sind, waren einfach sehr, sehr gute Freunde, die parallel mit mir damals angefangen haben. Also Grüße an die Jungs raus.
Schön. Was waren so die typischen Projekte, die du dann als, sagen wir, Wirtschaftspsychologe begleitet hast? Waren es Strategiethemen, Führungsthemen, Workshops? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich war ja am Anfang, ich war ja noch deutlich jünger, sage ich mal. Und am Anfang machst du natürlich schon so diese klassische Beraterlehre, sage ich mal. PowerPoint-Folien basteln, Excel-Tapeten kleistern. Mhm. Und das erste Projekt, was direkt sehr intensiv war, war im Zuge der Finanzkrise. Das war die damalige WestLB, die zerschlagen und umstrukturiert wurde zum Finanzdienstleister. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Die hieß dann Portigon. Mhm. Und ich glaube, das war sehr klassische Beraterarbeit übergeordnet, da wirklich, da haben wir bei so EU-Ausschreibungen teilgenommen, haben irgendwelche Modelle gerechnet etc. Also das hatte gar nichts mit Wirtschaftspsychologie zu tun. Da fand ich es dann vielleicht eher spannend, so ein bisschen zu sehen, wie man als Berater wahrgenommen und behandelt wird. Die hatten in Düsseldorf waren wir da meistens, die hatten so ein War Room, hieß das tatsächlich. Das war unten im Souterrain, würde man sagen, so halb Keller, halb hast du auf irgendeine Wiese geschaut im Innenhof, mit so komisch bronze-gold lackierten Fenstern, was dazu geführt hat, dass du zu keiner Zeit wusstest, welche Tageszeit ist. Das war echt krass. Also das war immer die gleiche Lichtstimmung, nur durch Lampen mittags um 12 als irgendwie abends um 2 oder nachts um 2. Was echt was mit dir macht, wenn du kein Zeitverhältnis mehr so richtig irgendwo bekommst. Und was ich damals auch spannend fand in der Wahrnehmung war, es macht was mit den Leuten, mit denen du arbeitest, das ist jetzt nicht deine Kollegen aus der Beratung, sondern in den Firmen, wenn so eine Firma von ein paar tausend Leute auf ein paar hundert runter strukturiert wird. Mhm. Und so ein klassisches Phänomen, was man ja häufig auch sieht in Restrukturierungen, die guten Leute waren damals relativ schnell weg, weil die finden was Neues. So, und dann darfst du auf einmal den Karren aus dem Dreck ziehen mit den Leuten, die quasi nicht schnell genug weg waren oder die jetzt nicht falsch verstehen, keiner wollte oder so. Mhm. Macht's nicht leichter.
Mhm, verstanden.
Genau. Und dann hat sich's schon ein Stückchen weit in die Richtung entwickelt, dass ich auf Projekten war, wo stärker diese Change- und Transformationsthemen denn dahinter waren. Kam auch ein bisschen daher, H&Z ist klassischerweise sehr stark im Einkauf und macht es sehr, sehr gut und sind da sehr, sehr bekannt, haben da tolle Methodiken auch entwickelt. Aber Einkauf war halt nie ein Thema, wo ich mich jetzt persönlich leidenschaftlich für irgendwie identifizieren konnte. Was sicherlich auch ein Stückchen weit mit der Grund war, warum ich dann 2019 weg bin. Also nicht, weil irgendwas mit H&Z nicht gepasst hätte, gar nicht. Ich glaube, sie haben einfach ein Stückchen weit nicht die Themen bespielt, wo ich sage, so, boah, da brenne ich für. Also diese Transformation, Change, also gab es da schon auch, aber dann hast du halt eine Einkaufsabteilung oder in dem Bereich halt irgendwie was gemacht, wo ich sage, ja.
Verstanden.
Genau.
Und dann bist du 2019 weg und dann kam die eigene Gründung oder kam die?
Ja, genau. Ich hatte das Glück in der Promotion, du weißt ja, wie das abläuft. Ich habe kumulativ promoviert, also veröffentlicht in verschiedenen Journals und hatte das Glück, dass ich sehr hochrangig dann auch veröffentlichen konnte. Eins meiner Schwerpunktthemen ist Knowledge Hiding gewesen in der Forschung. Das heißt, das absichtliche Zurückhalten von Wissen, das durch Kollegen angefragt wird. Also ein schädliches Wissensverhalten. und konnte hochrangig veröffentlichen und hatte parallel auch schon einen Lehrauftrag in Salzburg an der Universität Schloss Seeburg. Und als ich dann fertig war mit der Promotion, kam eben die Anfrage, ob ich mir das vorstellen kann, eine Assistant-Professur, in Deutschland wäre es eine Junior-Professur quasi, zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, probieren wir das. Und in dem gleichen Zuge habe ich mit zwei Kollegen, die ich in der Promotion auch kennengelernt habe, dann gegründet, die Firma Quantix, weil ich auch gesagt habe, okay, zu dem Zeitpunkt, fuck it, wenn ich auf Small fliege, dann jetzt, weil irgendwie nicht verschuldet, keine Kinder oder sowas, also versuchen wir es. Mhm. Und das war dann alles 2019 und ich glaube, es ist auch so ein Klassiker. Es war halt so ein Stückchen, weil es so auch dieser Backup-Gedanke, der Professuren gibt es ja auch von bis, also 10% bis 100%. Und es war eine 50% Professur und das hat mir dann den Freiraum ermöglicht, parallel eben in München mit meinen zwei Gründern, dem Thomas und dem Sebastian, Quantix Plus auf die Beine zu stellen.
Mit dem Ziel, Transformationen und Change-Prozesse zu begleiten, oder was war euer Ansatz?
Ich weiß gar nicht mehr, ob wir so ein konkretes Ziel hatten, ob es jetzt nur Transformations- und Change-Prozesse sind. Also vielleicht erstmal, wo kommt Quantix her? Quantix steht für Quantitative Statistics ursprünglich. Und der ursprünglichste Gedanke war während der Promotion noch, da gab es quasi den Namen schon, aber jetzt kein Firmenkonstrukt oder sowas dahinter, dass man Studierenden, die einfach meistens ihre Themen mit Statistik haben, einfach hilft für einen kleinen Obolus. Und dann haben wir gesagt, okay, Quantix für Quantitative Statistics, gut, wir wollen aber mehr machen, wir wollen ja in die Beratung, deswegen kam das Plus dann noch dazu. So kreativ waren wir dann noch. Und wir haben dann tatsächlich, ich habe immer schon wieder mal Anfragen bekommen, weil ich habe als Speaker irgendwo aufgetreten zu verschiedenen Themen, habe dann häufig dieses wissenschaftliche Thema natürlich so ein bisschen gespielt. War da aber immer fair und habe gesagt, ich kann nicht irgendeine Anfrage, wenn ich noch in der Unternehmensberatung arbeite, damals H&Z, irgendwie hintenrum irgendwie weitergeben oder schleusen, was eigentlich da gut passen würde. Das heißt, da kamen ein, zwei Themen, die man dann mit H&Z gemacht hat und Themen, wo ich sage, okay, da hat H&Z überhaupt gar kein Interesse oder sowas dran, habe ich damals schon immer an meine beiden Kollegen so ein Stückchen weit abgegeben. Und wir hatten dann tatsächlich mit dem Start der Professur und dem wirklichen Start der Firma, haben wir erst angefangen, einfach mal im Netzwerk so ein bisschen zu wildern, zu schauen, wie belastbar ist denn dann das Netzwerk. Und haben dann tatsächlich schon gesagt, wir wollen halt mehr diese People-Themen. Also unser Slogan ist ja Combining Psychology and Data Science, weil wir gesagt haben, es gibt ganz viele Themen mit Bezug auf Menschen wie Empowerment oder so, die tatsächlich messbar sind, also die psychologisch darstellbar sind, Resistance to Change, wenn wir jetzt an Change-Prozesse und solche Sachen denken. Und sind dann quasi losgelaufen, wahrscheinlich auch noch verhältnismäßig unstrukturiert damals und haben aber dann das Glück gehabt, dass wir tatsächlich so einen Nachfolgeprozess, einen größeren begleiten durften und eine Organisation ist auf uns zugekommen, wo wir so Wachstumsbegleitung dann eben auch machen durften. Und das sind natürlich so genau die Themen, die wir gesagt haben, okay, die machen uns Spaß, weil es da wirklich von Organisationsdesign, also wie baue ich eine Organisation auf in der Strukturierung, dass Wissen richtig fließt, wie befähige ich Führungskräfte und auf der anderen Seite das Thema Nachfolgemanagement, quasi einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und da ging auch einher quasi, ja, wir wollen die Organisation ein Stückchen weit neu aufstellen, also neue Generation, neue Ideen und das waren halt dann zwei Themen, die wir am Abstand von einem halben Jahr bekommen haben, mit dem wir dann noch erstmal gut ausgelastet waren, so im Gründungsgröße, Gründungsteam. Und das war cool. Und es waren natürlich dann so genau diese Themen. Im Nachhinein haben wir festgestellt, das ist eigentlich ganz lustig, dass man, wenn man sagt, hey, wir können alles messbar machen, also dieses Data Science Thema, sagen, ja, das ist ja super und das ist cool. Und wenn es dann losgeht und man in die Umsetzung kommt, dann ist dieses Messbarmachen gar nicht mehr so wichtig. Da sagen wir, nee, also kommt, sondern also es verkauft sich im ersten Linie gut, sagt jeder, das ist cool, wenn man sich dann selber auch messbar machen lassen sollte, so ein Stückchen weit, sagen ganz viele so, ja, das können wir später machen. Das hat dann auf einmal nicht mehr so die Prio.
Ja, das ist spannend. Ich meine, jetzt hören hier ja auch einige Investoren zu, sowohl VCs als auch Private Equity Investoren. Mhm. Und Wachstum und natürlich Nachfolgen sind dann natürlich die Grundlage, dass die überhaupt ihr Geschäft machen können.
Ja.
Was sind denn aus diesen Projekten jetzt so deine Kern, sage ich mal, Erkenntnisse, wo du jetzt sagst, daran scheitert es üblicherweise auf der menschlichen Ebene?
Ja, also woran scheitern, sage ich jetzt mal, Wachstum, vielleicht auch manchmal die Restrukturierung. Es ist sehr häufig individuell geprägt. Also es ist immer häufig so, dass Organisationen bis zum gewissen Grad unglaublich aus ein, zwei, drei Individualpersonen raus wachsen können, weil die ein tolles Netzwerk haben, weil die einfach gut vielleicht auch positioniert sind. Und mit dem Wachstum verändert sich für die natürlich auch wahnsinnig viel. Ich habe ein Beispiel von einem Gründer, den haben wir, wie gesagt, begleitet von so 30 Leute am Ende auf über 150, haben dann auch so verschiedene M&A-Prozesse mit begleitet, die gemacht haben. Und das war einfach, wenn man sich anschaut, wie sich die Person natürlich zum einen ein Stückchen weit verändert hat, das ist klar, aber auch einfach so dieses Thema, auf einmal wollen halt ganz andere Leute in einer ganz anderen Regelmäßigkeit was von dir. So, wenn du am Anfang vielleicht noch mit allen Kunden cool warst, sag ich mal, und auch Ansprechpartner, das ist halt einfach nicht mehr abbildbar, wenn dein Handy 24/7 wirklich durchgehend klingelt, so etc. Und da hat man gemerkt, diese Umstellung mit einer wachsenden Organisation, wie man die eigene Arbeit ein Stückchen weit umstellt, weil jeder hat halt irgendwo eine Belastungs- und Kapazitätsgrenze ein Stückchen weit, das ist ganz normal. Dieses Abgeben und dieses Abweichen von gelernten Mustern, das fällt vielen Leuten halt ein Stückchen weit schwer. Ist das gleiche Beispiel, warum gibt es so viele Firmengründer oder sagen wir mal Geschäftsleiter, die einfach in sehr hohem Alter noch da sind und arbeiten. Also zum einen, die wollen arbeiten, das ist ja auch alles gut, aber denen fällt es auch schwer, aus ihren gewohnten Mustern auszubrechen und rauszukommen. Was sehr menschlich ist ein Stückchen weit. Die wollen dann nicht abgeben oder bauen vielleicht irgendwelche Layer auf, sage ich fast mal, die dann zwei Entscheidungen treffen, aber am Ende muss es schon nochmal über den Schreibtisch drüber und muss man dann drüber schauen. Und da kann man natürlich sehr viel steuern durch die Organisationsstrukturierung im Wachstum selber. Klar, wenn man eine große Organisation hat und jemand dann zu einem gewissen Zeitpunkt die Entscheidung trifft, so er will jetzt irgendwo abgeben, dann kann man natürlich im Hintergrund sehr, sehr viel machen. Aber dann ist es auch einfach viel Arbeit mit den Führungsteams und mit den Leuten selber. Und man muss auch sagen, man kann jetzt nicht zaubern. Also wenn irgendeiner sagt, jemand aus diesen Mustern nicht ausbrechen kann, stößt du irgendwann auch an natürliche Grenzen. Interessiert mich ein Stückchen weit auch. Ich weiß nicht, ihr begleitet solche Prozesse ja auch sehr, sehr häufig, ob du die Erfahrung auch machst oder ob du sagst, es scheitert an ganz anderen Themen.
Doch, also ich sag mal, der Kopf, der Fisch stinkt ja am Ende immer auf dem Kopf, würde ich sagen. Was ich auch oft sehe, da werde ich demnächst auch einen Vortrag noch halten, ist das ganze Thema auch Selbstschutz im Sinne der Führung. Also, dass man sagt, ich darf ja nicht angreifbar sein als Führungskraft. Ich muss ja der sein, der alles weiß. Das ist ja auch wieder das Wissensmanagement. Ich muss ja der sein, der immer recht hat. Ich muss ja der sein, der nie falsch liegt. Und das Team darf mich ja nicht anzweifeln, mich und meine großartigen Ideen. Ja. Also so dieser Ego-Selbstschutz, über den ich auch gern rede, der überträgt sich dann natürlich aufs ganze Team, weil in dem Moment, wo dich jemand betreibt, hast du keine psychologische Sicherheit mehr im Team.
Ja.
Und du hast natürlich auch einen Ideen-Vakuum am Ende, weil ja keiner mit seinem Challenging und seinen Ideen mehr zu dir kommt. Und das ist, glaube ich, immer so ein Trugschluss, glaube ich, wo die Leute dann am Ende noch mehr arbeiten müssen und noch mehr sagen, es hängt ja alles an mir und ich bin der Einzige, der alles im Griff hat und die anderen sind ja alle dumm. Das ist aber am Ende auch so eine, glaube ich, so eine self-fulfilling prophecy am Ende, wenn du nicht in der Lage bist, diesen Schutzmechanismus im Kopf, glaube ich, aufzubauen.
Das
ist das, was ich oft wahrnehme. Ja. Natürlich, wir machen dann viel die Datenthemen und Exit Readiness und so. Das spielt natürlich auch alles eine Rolle, ist alles Enabler. Aber wenn das Management nicht funktioniert, dann kannst du es eigentlich lassen.
Ja, klar, natürlich. Und vielleicht eine Anekdote noch. Ich hatte meine sehr interessante Zugfahrt mit einem Anwalt aus Frankfurt, der einen, ich glaube, einen schwedischen PE oder so begleitet hat. Die haben ganz viel für die gearbeitet. Mhm. Und mit dem habe ich eine ähnliche Diskussion geführt und der hat mir eine Geschichte erzählt, die ich so ein bisschen symptomatisch jetzt für das, was wir besprochen haben, gerade steht, so ein bisschen beispielhaft. Da ging es um den Verkauf von einer Firma, Gründer, mehrere Millionen, also sage ich mal, Rente wäre gesichert, kein Problem. Und der Verkauf ist dann zumindest an die Firma daran gescheitert, dass es dem wohl unglaublich wichtig war, dass der auch in Zukunft seine G-Klasse, Brabus oder was auch immer als Firmenwagen denn halten darf. So. Und wer sich ein bisschen so mit schwedischer Kultur auskennt, da ist dieses Firmenwagen tatsächlich komplett anders gehandhabt und die hatten wohl diese Policy, es gibt halt einfach keine Firmenwagen. Also wie gesagt, der hätte ausreichend auskömmlich Geld gehabt, der hätte sich wahrscheinlich mehrere von den Autos problemlos in die Garage stellen können und dann ist der aber tatsächlich aus Ego so an diesem Thema Firmenwagen hängen geblieben, sage ich mal, dass dann zumindest mit denen der Verkauf nicht stattgefunden hat, weil der halt nicht, also er hat gesagt, meine G-Klasse muss ein Firmenwagen von dieser Firma sein. So, und das ist so ein Beispiel, wo du siehst, so an einer individuellen Person, das ist jetzt vielleicht ein Ego-Thema oder so, können solche Themen halt dann häufig scheitern.
Ja, ich glaub, das Paradoxon ist ja so ein bisschen, jetzt bin ich überhaupt kein Psychologe, aber beschäftige mich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion und so Sachen. Es werden ja oft, sage ich mal, die Leute, auch Führungskräfte oder die Leute, Gründer, die ja in irgendeiner Form getrieben sind und die vielleicht auch was kompensieren müssen. Das heißt, die denken, sie sind nicht genug und man muss sich was beweisen oder wie auch immer. Dann nehme ich mich jetzt selber auch nicht aus.
Ja, ja.
Und dann entsteht ja dieser Drang und dieser Drive, sozusagen was Außergewöhnliches aufzubauen. Und dann glaube ich, sobald halt ein Team an Bord kommt und sobald diese Führungskompetenz an Bord kommt, stößt du halt auf einmal auf eine komplette, beißt du komplett auf Granit, weil dann dein Persönlichkeitsprofil eigentlich gar nicht mehr in ein kollaboratives Muster von einem Unternehmen reintast. Und deswegen ist zumindest meine Nicht-Psychologen-Hypothese oft, dass die am wenigsten psychologisch geeignetsten Leute Führungspersonen werden, weil die sich vehement einfach durchsetzen im Rahmen ihres Karrierewegs und dann aber am Ende dafür sorgen, dass ein Kulturvakuum entsteht. Weil das, was ich guten Gewissens sagen kann, ist, dass ich mich auch selbstständig gemacht habe, weil ich irgendwann begriffen habe, ich will eigentlich für kein Unternehmen arbeiten, was ich je gesehen habe, jetzt mal wirklich kreativ formuliert und will das irgendwie anders bauen, weil eben das der Grund ist. Es sitzt ja keiner da oben, der mit sich im Reinen ist und zen ist und ruhig ist und entspannt ist und es sind ja alles getriebene Personen, die ja irgendein Problem bewältigen.
Also da gibt es ganz viele Studien zu und ohne jetzt zu tief in die Persönlichkeitspsychologie einzutreten, es gibt ja auch diese Dark Triad, also es sind so drei dunkle Persönlichkeitsmerkmale und einen davon ist zum Beispiel Narzissmus. Und bei ganz vielen Führungskräften, ich will jetzt gar nicht nur von Gründern oder so reden, aber bei ganz vielen Führungskräften hat man da eine gewisse Ausgeprägtheit, aber dies ein Stückchen weit auch braucht, sage ich mal, weil wie gesagt, Gründen ist am Ende immer natürlich auch mit einem gewissen Mut, mit einem gewissen Durchsetzungsfähigkeit und man muss es nicht allen Leuten recht machen, also es ist ein Geben und ein Nehmen so ein Stückchen weit, das heißt ein Stückchen weit brauchst du es auch, wie wir auch aus der Forschung tatsächlich wissen, aber es gibt natürlich so dieses oben drüber, sage ich mal. Und dann muss man immer sagen, Führung ist extrem kontextabhängig. Wir hatten auch einen Kunden, das fand ich sehr, sehr schön, so im ersten Austausch, als wir die kennengelernt haben, also die sind auf uns zugekommen, haben wir auch so, erzähl mir mal ein bisschen was zu der Firma. Und sie hat gesagt, ja, es war eine Geschäftsführerin, machen so 70 Millionen Euro Umsatz etc. Sie hat jetzt übernommen, also sie ist glaube ich 2026 oder Ende 2025 ist sie quasi wirklich CEO geworden, Familienunternehmen und hat gesagt, so ihre Vision ist es, nagel mich jetzt nicht fest, irgendwie auf 120 Millionen Euro oder sowas in einem Zeitraum von X und dann würde sie auch abgeben, weil dann hat man eine Größe erreicht, wo es wieder andere Fähigkeiten braucht. Und das fand ich sehr, sehr reflektiert, weil eine Organisation im Krisenmodus muss anders gesteuert werden. Dafür gibt's ja dann die Chief Restructuring Officer als eine Organisation, der es immer nur gut geht und die quasi immer wächst, weil selbst wenn der Gesamtkuchen halt wächst, dann kann ich immer mal ein bisschen Geld da ausgeben oder Geld da ausgeben, als eine Organisation, die sich in irgendeinem Wandel befindet. Also, und es braucht halt immer im Bestfall andere Typen. Und man muss also nicht glauben, nur weil ich irgendwie eine Firma erfolgreich gegründet habe und von null auf von mir aus 100 Mitarbeiter gebracht habe, dass ich deswegen vielleicht zwangsläufig die richtige Person bin, um sie von 100 auf 500 zu bringen. Oder wenn auf einmal es kriselt, dass ich auf einmal einfach umstellen kann und sage, hey, ich werde von wir wachsen und es läuft eigentlich immer alles gut, auf ich bin jetzt auf einmal der Oberrestrukturierer. Manche können das besser, manche können es gar nicht. Ja, und ich glaube, gerade in diesem M&A-Bereich, wo ihr viel unterwegs seid, sieht man ja häufig, wenn man so diesen vielleicht deutschen Tüftler, so diesen Ingenieur häufig so hat, der eine Firma auch auf eine gewisse Größe gebracht hat, sage ich jetzt mal, weil er irgendwie super gut Maschinen bauen kann oder was auch immer. Das sind sehr interessante Persönlichkeiten häufig, weil das sind jetzt nicht die Finance Guys oder irgendwas. Und wenn die dann irgendwie verkaufen oder ihre Firma irgendwann verkaufen wollen, ist man, glaube ich, auch immer sehr, sehr gut darin beraten, dass die ja auch noch längere Zeit im Unternehmen bleiben, weil halt einfach alles an diesen Leuten ein Stückchen weit irgendwo hängt. Sei es Kundennetzwerke, die Maschinen selber ein Stückchen weit. Und da muss man natürlich dann erstmal irgendwelche Muster schaffen, dass so eine Person dann auch ersetzt werden kann. So, und teilweise sind das ja weit über 100 Personenunternehmen, wo man sagt so, hey, wenn ich jetzt diese eine Person da rausnehme, könnte es sein, dass ich ein Problem habe. Das muss man sich eigentlich mal überlegen. Das ist aus einer Organisationsperspektive, antifragil gesehen, nicht gut.
Nee, ist gar nicht gut. Ich glaube, das haben wir jetzt auch ganz gut diagnostiziert. Also es gibt da psychologische Themen, es gibt, sage ich mal, organisatorische Themen, es gibt dadurch resultierende Change-Themen, Transformationsthemen. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Lösung. Du hast vorhin auch schon gesagt, ihr helft dann auch dabei, die passenden Organisationsstrukturen zu bauen. Ihr macht auch wahnsinnig viel im Bereich Wissensmanagement mit digitalen Wissenszwillingen, was ich auch ein extrem spannendes Thema finde. Geh da gerne mal ein bisschen rein, wie dann so die typischen Lösungsansätze aussehen. Also wie sieht dann so eine Organisationsstruktur aus und was ist dann, zweite Teilfrage, was ist so ein digitaler Wissenszwilling?
Ja. Also wenn man es ganzheitlich betrachtet, musst du natürlich dann mit den entsprechenden Firmen natürlich erstmal so eine Organisationsdiagnose machen, weil wie gesagt, eine Organisation, die vielleicht schon 400-500 Mitarbeiter hat, ist deutlich schwerer auch im Organisationsmodell zu ändern, als jetzt sage ich mal ein halbwegs agiles Unternehmen mit 30, 40 Leuten. Das heißt, du identifizierst so ein Stückchen weit erstmal Ziele, wo soll es hingehen, in welchem Zeitraum und welche Probleme gehen damit einher. Und dann kann man sich natürlich anschauen, da gibt es auch tolle Forschungen aus allen Bereichen zu, welche Organisationsstrukturen wären jetzt für die Ziele, die haben, also wirklich customized sinnvoll. Es gibt Organisationen, da machen Hierarchien einfach Sinn. Also ich sag mal so, ich müsste jetzt aus der Bundeswehr nicht irgendwie ein maximal demokratisches Unternehmen machen. Und es gibt Organisationen, da macht es tatsächlich Sinn, wenn man da einfach die Hierarchien einfach ein Stückchen weit flacher hält. Jetzt bin ich mitnichten irgendwie ein Fan von solchen Organisationsmodellen wie Spotify-Modell oder so. Aber das sind immer so ein bisschen so die Extremer, die man so sich anschauen kann.
Was ist das Spotify-Modell, für die es vielleicht nicht wissen?
Das Spotify-Modell ist eine Organisationsstruktur, die in, das muss ich auch noch zusammenbringen, verschiedene Chapter quasi ist. Und in diesen Chaptern sind verschiedene Tribes, die dann eben, wenn jetzt sich ein Chapter, sage ich mal, um die Mobile-App kümmert beispielsweise, dann gibt es in den Tribes dann zum Beispiel, also diese eine Tribe kümmert sich um den Vorschlagsalgorithmus, den so eine App eben produziert. Der nächste Tribe kümmert sich nur um irgendwie UX-Design zum Beispiel. So wird es dann so ein Stückchen weit aufgebaut. Und zwischen diesen einzelnen Chaptern gibt es dann noch, ich habe vergessen, wie es heißt, so einfach Interessensgruppen, die zusammenhängen. Und die sich dann zum Beispiel austauschen, weil in jedem Chapter irgendwie 2-3 Leute sind, die sich ums Thema Marketing zum Beispiel kümmern. So. Das ist sehr, sehr flach strukturiert, ein Stückchen weit zergliedert. Für manche Organisationen mag es passen und es ist schön zum drüber diskutieren in der Theorie. Ich persönlich kenne, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Spotify tatsächlich so aufgebaut ist, kenne keine Organisation, die das am Ende 1:1 so umgesetzt hat, aber am Ende ist ja meistens irgendwo die Wahrheit in der Mitte oder ist eine Mischung aus den Themen. Das heißt, du identifizierst quasi erstmal, was hilft der Organisation, wie kann man das Ganze aufbauen und was sind dann die Probleme, die solche Organisationen haben. Jetzt hast du schon gesagt, digitale Wissenszwillinge im Wissensmanagement sind sehr, sehr spannend, sind allerdings auch nur ein Tool, sage ich mal. Also ein digitaler Wissenszwilling, für die es nicht kennen, ist eine Art Bot, ein digitaler Wissenszwilling, den ich von dir erstellen könnte. Den kann ich jetzt in einer sehr einfachen Variante mal mit explizitem Wissen anfüttern, also Wissen, was sowieso schon vorhanden ist, deine Doktorarbeit, Bücher, die du geschrieben hast oder schreiben wirst und. Und dann können jetzt ein gewisser Personenkreis, zum Beispiel Mitarbeitende, da jederzeit drauf zugreifen. Wenn man jetzt an eine Steuerkanzlei denkt und man sagt, hey, du hast irgendwie diesen einen Partner, der super gut ist im Bereich Holdingstrukturen oder solche Themen, so 24/7 quasi abrufbar. Jetzt kann ich das Ganze aber natürlich noch ergänzen, wenn ich es wirklich ernst meine, um zum Beispiel implizites Wissen, also das Wissen, was eigentlich nur in deinem Kopf drin steckt. Aber auch dieses Wissen ist ein Stückchen weit kodifizierbar. Gibt es verschiedene Methodiken, die aus der Psychologie kommen. Und dann wird das Ganze natürlich sehr, sehr spannend, weil auf einmal kann man dein Erfahrungswissen auch skalierbar machen. Warum sind, wir haben drüber geredet, in der Vergangenheit Deals, die ihr begleitet hat, gescheitert? Warum haben sie funktioniert? Auf welchen Ebenen? Manchmal war es was Finance-Thema, manchmal war es ein People-Thema, manchmal war es so ein Situationsthema. Also so das, was viele so ein Stückchen weit unter das Thema Bauchgefühl auch stecken würden. Und dann kann man natürlich in die Richtung gehen, dass man sagt, so, jetzt gibt's den digitalen Wissenszwilling von Sascha, der nicht nur auf explizites Wissen zugreift, was halt vorhanden ist, sondern eben auch so das Erfahrungswissen, das Kontextwissen, die Entscheidungsheuristiken von dir mitbringt. Mhm. So, und dann, das ist dann eine Sache, das muss man als Firma selber wissen, kann ich sagen, ja gut, vielleicht lasse ich den digitalen Wissenszwilling von Sascha ja auch gewisse Themen entscheiden, ohne Human in the Loop. Mhm. Und dann wird man natürlich immer autonomer. Mhm. Jetzt kann ich dann darüber gesetzt auch noch sagen, hey, vielleicht lasse ich den nicht nur entscheiden, sondern Stichwort Autonomisierung der Bots, wo es ja heute verschiedene Möglichkeiten gibt, vielleicht lasse ich den digitalen Sascha auch erst das Finanzmodell quasi aufbauen, danach irgendwie mit sich selbst diskutieren, ob das jetzt gut ist, ob das Fehler hat und je nachdem kannst du irgendeine Summe als Schwellwert nehmen, sagen wir mal, wenn es mehr als um 100.000 Euro geht, dann muss der echte Sascha nochmal drüber schauen und wenn es nicht um mehr als 100.000 Euro geht, dann macht das einfach der Bot in der Theorie.
Also es ist eigentlich ein Agent oder ein Workflow, der deinen Entscheidungsprozess abbilden könnte.
Genau. Mit allen Tools, die es halt drumherum braucht. PowerPoint, Folien basteln, Excel, also das entwickelt sich ja gerade wahnsinnig schnell. Was halt nicht vollautomatisiert geht, ist halt dieses implizite Wissen in so einen Bot reinbringen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich geil, wenn man sich als Gründer klonen könnte.
Genau, ich bin mir nicht sicher, ob alle Gründer das so denken, weil viele dann wieder so ein bisschen Angst haben, so Macht abgeben und nicht mehr volle Kontrolle. Aber ja, eigentlich ist es absolut
sinnvoll. Das wäre ja gigantisch. Ich sage mal, wenn du dann einen Teams-Chatbot hast, der dann genauso heißt wie du. Ja. Und das ist dann quasi der das antwortet, was du antworten würdest. Und dann könntest du, wie du sagst, mit den Risikoschwellen arbeiten und theoretisch sagen, wenn es kleinere Sachen sind, kleinere Themen sind, dann entscheid du, lieber Bot, bitte mal so, wie ich entscheiden würde.
Ja.
Das könnte man abbilden.
Das kannst du heute schon abbilden. Also wir sollten uns unterhalten nach dem Podcast. Das kannst du heute so abbilden. Kannst das natürlich für einzelne Personen, kannst das für ganze Rollen machen. Also wir sind zum Beispiel auch viel mit digitalen Wissenszwillingen in Organisationen, die tatsächlich auch produzieren, also am Shopfloor. Also die meisten können sich mit digitalen Zwillingen oder diesen Bots immer denken, irgendwie Schreibtischtäter, Laptop, White-Color, Worker. Aber man kann das wirklich auch eben im Blue-Color-Bereich, also bei den Arbeitern am Werk etc. einsetzen. Wir sind bei einem Kunden im fleischverarbeitenden Betrieb, wo wir jetzt einen digitalen Wissenszwilling vom technischen Leiter des Werks und vom Werksleiter installiert haben. Und da erhöht sich die Maschinenverfügbarkeit um 5-10%, was Millionen ausmacht. Und man hat zum Beispiel verkürzte Rüstzeiten und solche Geschichten, weil man einen digitalen Wissenszwilling an den Maschinen quasi aufbaut. Man muss dann immer schauen, okay, wie können der Maschinenführer etc. quasi mit dem Ding interagieren? Brauche ich einfach ein Gesicht, was mit mir redet? Habe ich einen Laptop? Muss man schauen, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann können dadurch einfach Troubleshooting, also da geht es hauptsächlich um Troubleshooting-Themen bei denen, weil viele Ausfallzeiten auf Fehlbedienung einfach zurückzuführen.
Verstanden. Wie wird das technologisch umgesetzt?
Da bin ich tatsächlich so ein Stückchen weit der Meinung, Technologie wird sowieso ein Stückchen weit Commodity. Also gerade in diesem KI-Thema, es gibt für die verschiedensten Anforderungen einfach verschiedenste Anbieter. ein paar Namen genannt. Es gibt Langdog, es gibt Blockbrain, es gibt Anim, es gibt Area. Also es gibt verschiedenste Anbieter, die alle, sag ich mal, ähnliche Leistungen. Die einen sind ein bisschen weiter, die anderen sind noch nicht ganz so weit. Die einen haben ganz andere Sicherheitsvorkehrungen quasi. Also wenn du jetzt im Defense-Bereich unterwegs bist, brauchst du natürlich vielleicht was anderes, als wenn du, ich sag jetzt mal, eine Bäckerei irgendwo begleitest, eine größere. Und wir schauen tatsächlich jedes Mal in Abhängigkeit von dem, was der Kunde will und braucht, jetzt bei den digitalen Wissenszwillingen, was die beste Lösung für die Person ist. Weil wie gesagt, die einen bieten eher so also Chatbot-Modelle an, was für Leute, die natürlich am Laptop arbeiten, überhaupt kein Problem ist und gut ist. Für Leute, die am Werk arbeiten, kann es aber halt natürlich ein Problem sein, weil ich sage, hey, ich habe irgendwie, meine Hände sind schmutzig oder ich habe Handschuhe an etc. Ich brauche irgendeine andere Lösung, dann zumindest im Output. Und dann suchst du dir halt zum Beispiel irgendwelche Lösungen, wo du dann mit dem digitalen Gesicht des Werkleiters zum Beispiel redest, der auf dich mit dir interagiert. Also nicht ein Lösungsanbieter, sondern also wir sind agnostisch und sagen, das und das ist für euch die optimale Lösung, die kann alle eure Probleme beheben, also die Probleme lösen, die ihr lösen wollt. Und dann begleiten wir die Organisationen, das eben entsprechend zu implementieren, einzuführen, auch am Shopfloor, wenn eben gewünscht ist. Und da dann eben auch ganz stark mitgedacht, das Thema Change Management, also die People, also die Menschen abzuholen. Weil auch, egal ob es früher ein Faxgerät war oder ob es heute KI ist, sieht man natürlich auch ganz stark im Mittelstand, es scheitert seltenst an der Technik, sondern es scheitert eben daran, wie Menschen da hingeführt werden, da abgeholt werden. Das Problem hat sich tatsächlich durch KI nicht verändert.
Verstanden. Wie schafft man dieses implizite Wissen? Also führe ich dann Interviews mit der Maschine und die stellt mir Fragen oder stellt ihr mir die Fragen oder wie greife ich dieses
ja.
auch zu, also das ist ja, ja. ob psychologisch dann oft, wie du entscheidest oder wie du.
Genau. Ne? Also am Ende sind es verschiedene Interviewtechniken, die auch nur ein Teil durch eine Maschine automatisiert werden können. Das heißt, der erste Schritt sind tatsächlich immer Mensch-zu-Mensch-Interaktionen, wo ich so Critical Incidents-Interviews zum Beispiel mit dir jetzt führen würde und sage, okay, natürlich bezogen auf die Probleme, die dann eine Organisation lösen will, schaue, okay, ihr hattet den und den und den Fall. Was ist denn da genau passiert? Das heißt, man führt Interviews und macht dann in der Nachbereitung, wenn man jetzt zum Beispiel so Entscheidungsheuristiken anschauen will, schaut man dann an, anhand der Antworten, die gegeben worden sind, wie zergliederst du, analysierst du jetzt zum Beispiel ein Problem, führst du jetzt das Thema vor allem immer auf so einen Finanzaspekt zurück, schaust du dir immer die People an, schaust du dir die Governance an.
Was mit Bauchgefühl und Intuition?
Genau, kannst du ein Stückchen weit natürlich auch mit abfragen, aber meistens ist dieses Bauchgefühl trotzdem begründbar. Also wenn ihr sagt, wir haben es nicht gekauft, irgendwie, ich habe mich nicht wohlgefühlt, sondern dann würde ich schon nochmal auch in den Gesprächen nachfragen, woran lag es? Ja, irgendwie der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin war irgendwie immer schwer greifbar und weißt du, hat sich immer so ein bisschen so rumgewunden. Und dann würde ich sagen, okay, also dann kannst du das so rufen, okay, es gab wohl ein Thema in diesem individuellen Thema, genau. Und dann kannst du das eben auf verschiedenen Ebenen zergliedern und dann schon auch feststellen über verschiedene Cases, okay, Sascha scheint einfach einen unglaublichen Wert auf das Thema People zu legen. Also dir geht's in dieser 1-zu-1-Interaktion mit dem Verkäufer, der Verkäuferin, was auch immer. Eigentlich geht's am Ende nicht darum, den besten Preis rauszuschlagen, sondern muss man einen fairen Deal finden, sondern du sagst so, es muss dieses Vertrauen zum Beispiel da sein. Da kann man sowas natürlich in so einem Bot einpflegen. Warum geht das nur ein Stückchen weit automatisiert? Also A, gerade in diesen psychologischen Interviewtechniken, die es da so gibt, sind die jetzt nicht maximal gut. Und dann kommt ein Thema, was ich mir am Anfang schon mal drüber gesprochen habe. Man kann so einem Bot, aus welchen Gründen auch immer, natürlich auch anflunkern. Also wenn das Ding mich jetzt fragt und sagt, du, fällt dir jetzt wirklich nichts mehr dazu ein? So, nee, habt ihr alles gesagt. So. Als Mensch, wenn ich so ein gewisses Verständnis drumherum habe, kann ich das erkennen und sagen so irgendwie, da ist so ein Logikschluss fehlt da so ein Stückchen weit. Was war denn da oder da? Das kann in der Maschine einfach weniger. Also es gibt, wie gesagt, sowas wie Knowledge Hiding, absichtliches Wissen zurückhalten. Noch schlimmer, Knowledge Sabotage. Ich kann so ein Bot vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, gibt ein paar Gründe, warum man sowas macht, auch auch einfach ein Schmarrn erzählen, sage ich mal, was erfinden. Geltungsdrang beispielsweise. Ich als der Gründer, der Verkauf, erzähle irgendwie ganz toll, wie ich die Firma irgendwo so und überall so 15% mehr. Weißt du, so habe ich das gemacht und das. Und dann habe ich da eigentlich 15 Wochen lang alleine durchgearbeitet, ohne eine Stunde zu schlafen. Und dann habe ich das alles selber auch. Also gibt verschiedene Gründe, warum Menschen eben auch Maschinen gegenüber Verhalten zeigen, was jetzt nicht förderlich ist oder was quasi am Ende verfälschend sogar wirken kann.
Bewertet ihr auch oder lasst ihr da auch einfließen, wenn die Entscheidungsprozesse irgendwie Flaws haben? Also weil Menschen sind ja nicht perfekt. Oder geht es absichtlich darum, eigentlich die Imperfektion von menschlichen Entscheidungen mit in solche Modelle einfließen zu lassen? Weil du könntest ja theoretisch auch so einen getunten Gründer dann bauen, wo du sagst, die ganzen psychologischen Themen, die der vielleicht hat in den Entscheidungsprozessen, känzlich raus und ich lasse nur die Essenz seiner puren Intelligenz sozusagen übrig. Wie geht dir sowas
an? Ja, also beides ist vorstellbar tatsächlich. Also tatsächlich, eigentlich ist ja der Idealfall, und das ist jetzt bisher eigentlich immer der Case gewesen, dass man dann diese digitalen Wissenszwillinge in diese Richtung promptet, dass sie halt eben diese Verzerrungen, Biases, denen wir Menschen einfach unterliegen, nicht haben ist jetzt auch, also auch ein Bot macht natürlich Fehler, Stichwort Halluzination, wobei das wird auch deutlich besser, aber eigentlich hatten wir bisher jetzt noch nie den Fall, dass man sagt, so lasst es ruhig gewünscht drin. Aber es ist durchaus vorstellbar, sowas auch zu integrieren. Also, keine Ahnung, der Bot, der flucht, der Bot, der hin und wieder auch mal cholerisch wird, also ist absolut machbar. Also Witze darüber, dass so ein Bot einen auch durchaus mal anpöbeln kann, haben wir schon häufiger gemacht. So gerade so im Werk irgendwie so, ey, wenn dich der Werksleiter auch zwischendrin mal ruhig anpöbeln darf, weil das da irgendwie dazugehört zur Kultur, im positiven Sinne, wäre eigentlich umsetzbar.
Aber du könntest dann wirklich, sage ich mal, eine Maschine laufen lassen im Hintergrund. Dann gibt es quasi einen Teams Sascha unterstrich KI,
ja.
Und den gibt es im Outlook beispielsweise auch. Und dann schreibe ich dem eine Teams-Nachricht und dann kriege ich da auch eine Antwort, wie ich die wahrscheinlich geben würde. Und
absolut.
Genauso in Outlook zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail schreibe, sage, hey, hier ist ein Engagement-Letter zum Review und das ist irgendwie ein kleines Projekt mit ein paar 10.000 Euro, wo ich jetzt selber wahrscheinlich weniger Schmerz habe oder ein Proposal, was ich mir angucken soll, dann würde ich da Feedback automatisiert bekommen. Das heißt, du kannst eigentlich einen Assistenten im Hintergrund bauen, der dir die Sachen quasi abarbeitet, mehr oder weniger. Und du kannst wahrscheinlich auch so bauen, dass du sagst, das wird nochmal durch mich reviewed, bevor es dann
kannst du machen. Rausgeht. Du kannst so Schwellen einbauen, Summen oder immer dieses Human in the Loop. Und es muss auch nicht nur Teams sein. Also es gibt durchaus jetzt Anbieter, wo ich sage, hey, keine Ahnung, ich will aber unbedingt mit Sascha's Bot telefonieren, dann kann er dich auch anrufen. Ich will WhatsApp schreiben. Also da gibt's mittlerweile alle Integrationsmöglichkeiten.
Spannend. Okay, da müssen wir uns echt mal unterhalten. Wie soll es jetzt mit Quantix Plus weitergehen die nächsten Jahre? Was habt ihr vor? Wollt ihr weiter wachsen? Was sind so die Produkte der Zukunft, die ihr seht in den nächsten Jahren?
Also was erstmal spannend ist, wir haben als Quantix jetzt in den letzten Jahren uns auch so ein Stückchen weit zu so einem Vehikel entwickelt, also unter Quantix. Wir haben das Thema Consulting for Equity angegangen. Also wir haben Firmen, die wir jetzt nicht nur beraten, sondern wo ich zum Beispiel in Beiräten sitze. Wir haben mit der Wellbeing Group auch eine weitere Firma auf die Beine gestellt, wo wir so ein Data-Produkt entwickeln. Das heißt, Quantix an sich, wir wollen das nicht vermischen, deswegen gibt es schon eigene Namen für die Firmen etc. Aber Quantix hat sich so ein Stückchen weit zu einem Vehikel entwickelt. Die Beratung soll natürlich weitergehen, aber auch hier ist so ein Stückchen weit die Frage, wir hatten ja so in unserem Briefing vor dem Podcast so kurz drüber geredet. Ich bin gespannt einfach, wie sich die gesamte Beratungslandschaft entwickelt mit KI und solchen Themen. Wir sind gerade nah dran, wir machen KI-Implementierung für Organisationen, also wirklich so klassische KI-Implementierung, sag ich mal, wir brauchen irgendein Tool, eine Lösung, helft uns, also muss ja nicht immer gleich ein digitaler Wissenszwilling sein. Und mit der Geschwindigkeit, wie sich gerade alles entwickelt und wenn man sich einfach mal so ein bisschen so ein Ohr am Markt hat, wie sich Beratungen allgemein gerade entwickeln, bin ich einfach sehr gespannt. Also ich möchte nicht Glaskugel lesen, wie das funktionieren kann. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass wir wachsen, dass wir groß werden. Also ich finde auch so eine Erfolgsgeschichte, wie ihr mit Radial hinlegt, finde ich absolut beeindruckend und cool. Und mein persönlicher Wunsch wäre, so groß wie möglich von den Leuten auch zu werden. Aber ich blick schon auch der Realität ins Auge und sag, brauchst du es? Also brauche ich in Zukunft Analysten, so viele Projektleiter, was auch immer, weil was kann die Maschine auf gut Deutsch? Und dann natürlich auch so ein Stückchen weit tatsächlich zu schauen, wie sich die Gesamtlage irgendwo entwickelt. Auf der einen Seite denke ich mir, die Situation, Fachkräftemangel, viele Organisationen finden keinen Nachfolger, gibt viel Stoff her und wir haben da sehr, sehr spannende Gespräche. Auf der anderen Seite merke ich natürlich auch im Umkreis von Freunden und Bekannten, wie sich die gesamtwirtschaftliche Situation einfach entwickelt in Deutschland. Und ich bin da manchmal selber, vielleicht sollte ich einen Bot von mir bauen, das Bild, also es gibt fairerweise schon einen Bot von mir, so, es gibt so Wochen, wo ich mir denke, so ist cool und das, also auch in der Gesamtlage für Deutschland, für Dachraum wahrscheinlich, das kriegen wir alles gut hin. Und dann gibt es so Situationen, wo ich mir denke, so okay, eigentlich, keine Ahnung, das kann die KI jetzt schon besser als die und die und die Leute und keine Ahnung, wo das in 3 Jahren hingehen soll. Also meine KI in der Form, wie die meisten Menschen damit ja jetzt umgehen, gibt's. Seit wann ist ChatGPT rausgekommen mit dem 22, Sprachmodell? Glaube ich. Jo. Das ging schnell.
Dann ist ja noch lange nichts passiert, fairerweise. Also ja. Das ganze Thema Agenten-Workflows und so, das ist jetzt ja, sag ich mal, in der breiten Masse eigentlich erst Ende 25 so richtig losgegangen.
Also wir wollen wachsen. Wir sehen sehr, sehr viel Potenzial, gerade mit den digitalen Business-Zwillingen und in ganz vielen Organisationen, vor allem Mittelstand und so, ist auch einfach viel KI-Themen, Change Management, nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Feld. Aber ich persönlich sage immer, ich versuche mich da untriebig zu halten. Ich würde mich auch eher als Unternehmer bezeichnen, als jetzt reiner Berater oder Psychologe. Ich bin immer offen und schaue, welche Möglichkeiten und Opportunities sich ergeben. Sei es vielleicht irgendwo ein Zukauf natürlich auch, sei es sich irgendwo mit zu beteiligen oder anzuschließen. Ich finde das sehr, sehr spannend, sich da mit all den Themen mental auch auseinanderzusetzen und natürlich seine Expertise auch ein Stückchen weit einzubringen. Also ich werde sicherlich nicht mehr der Finance-Guy. Dafür wäre es auch nicht absolut mein Top-Interesse, sich da dann bis ins kleinste Detail stunden- oder wochenlang reinzufuchsen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an Thema Firmenübernahmen etc. denkt, zu sagen, hey, wir können das Thema Menschen, wir können das Thema Wissen, was ein unglaublicher Hebel meines Erachtens in Zukunft wird. Und so viele Hebel haben wir in Deutschland, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. Also wir werden jetzt nicht mehr Lohnführerschaft gewinnen. Und dann eben mit guten Teams, wo du Bock hast, irgendwo drauf mit denen zu arbeiten, coole Projekte irgendwie umzusetzen. So, das ist so der Gedanke vorwärts. Ob dann Teams ewig lang immer zusammenbleiben müssen, auch in Zukunft. Weiß ich nicht, ob das Arbeitsmodell der Zukunft ist. Also zumindest vielleicht nicht für Unternehmer. da bin ich sehr gespannt, was auch noch kommt und welche Entwicklung dann auch sich ergibt in den nächsten Jahren durch technologischen Entwicklungen. Ich bin aber der ganz festen Überzeugung, es braucht den Menschen, auch in Zukunft, ganz, ganz stark. Und ohne die wird es nicht gehen, weil im Zweifel den Menschen genug Themen einfallen, die Technologie auch zu sabotieren, sage ich jetzt mal.
Ja, ich denke auch. Ich meine, am Ende bleibt in Transformationsprozessen und in Transaktionsprozessen im Zweifel nur die People Skills übrig, die du als Berater brauchst. Ne?
Ja.
Die Analyse und Untersuchung und so, die wird wahrscheinlich oder könnte sein von der Maschine gemacht, zumindest teilweise. Aber es wird jetzt kein Unternehmen verkauft, wo KI mit KI redet, sondern das ist irgendwo immer noch, sage ich, noch in Menschenhand. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es in 20 Jahren Unternehmen, die dann in KI, von KIs gegründet werden. Kann auch alles sein. Aber ich glaube jetzt mal so die nächsten Jahre wird, glaube ich, der Faktor Mensch immer wichtiger. Und ich glaube jetzt auch gerade so im Social-Media-Umfeld oder Marketing-Umfeld oder so, glaube ich tatsächlich, dass Authentizität sogar dazu gewinnen wird. Weil ich glaube, es werden jetzt viele mit reingeschwemmt, die früher nichts gemacht haben und jetzt irgendwie versuchen. Ist jetzt nur ein Beispiel.
Ja.
Und dann das Authentische, das Menschsein, das Ehrliche sein, umso wichtiger wird. Ich meine, wir könnten jetzt den Podcast wahrscheinlich auch theoretisch von der KI produzieren lassen.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Algorithmen und so das dann eher rausfiltern
werden,
was die Reichweite angeht. Also ich bin da auch höchst gespannt. Ich halte jetzt im Mai einen Vortrag im Bereich Quo Vadis Restrukturierung, ja, was sonst bleibt, wenn die KI übernimmt. Mhm. Und da wird schon auch die Quintessenz sein, Datengrundlage schaffen, schauen, dass man diese LLMs entsprechend leveraged über die Datengrundlage, guckt, dass man die Analyse möglichst automatisiert. Aber der mit der Belegschaft spricht in solchen Situationen und der die Absolut. Emotionale Komponente irgendwie bearbeitet, der wird wahrscheinlich immer noch aus Fleisch und Blut sein, könnte ich mir vorstellen.
Das auf alle Fälle, und am Ende hast du auch immer so ein Stückchen weit ja dieses Governance- oder Verantwortungsthema. Also wenn du jetzt irgendwo reingehst als CIO, ist es ja ganz häufig auch der Fall, dass du ja tatsächlich Verantwortung auch tragen musst, weil du dann eben auch entsprechend in den auf C-Level integriert wirst. Und dann muss man sich natürlich schon, also noch kann eine Maschine halt die Verantwortung nicht übernehmen. Das ist so ein bisschen wie das autonome Fahren, wo man sagt, ja, also du kannst irgendwie hinter dem LKW mit 60 km/h bei Sonnenlicht und so, da trauen wir es uns zuzusagen, da übernehmen wir die Verantwortung. Aber alles, was ein Stückchen weit abweichend von der Norm ist, so, da bist du dann selber schuld, wenn was passiert. Und ich glaube, das wird halt noch sehr lange auch, das Verantwortung übernehmen wird noch sehr lange den Menschen obliegen, was ja auch gut ist, denke ich mal, ein Stückchen weit, weil es gibt halt nach wie vor viele, viele Fehler, die passieren. Und dann kommen wir aber an den Punkt, und das ist auch wieder was Menschliches, Verzerrungen. Wir vertrauen zum Beispiel auch KI deutlich zu sehr, zu schnell. Also es ist Automation Bias, dass wir sagen, hey, das erweckt den Eindruck von Expertentum. Der hat eine Ahnung, so, und dann schaue ich vielleicht eben nicht mehr über das Finanzmodell drüber und schicke das, ohne nochmal tiefer reingegangen zu sein, an die Investoren oder was auch immer.
Das ist ja auch schon Fälle, ja.
Genau, oder Australien. Anwälte, die irgendwelche Fälle vorgelegt haben, die so nie stattgefunden haben.
Ja.
Schwierig.
Gut, ich meine, das schreit ja dann fast nach einem Follow-up, sage ich mal, in ein, zwei Jahren, wo wir uns das Thema dann auf jeden Fall nochmal angucken werden. Vielleicht sprichst du ja dann mit meinem digitalen
Zwilling. Wollte ich gerade sagen, vielleicht schickst du mir einfach deinen Zwilling und ich dir dann meinen und dann schauen wir mal, worüber die so reden. Die entwickeln dann so eine neue Sprache, die man keiner versteht.
Oje. Ja gut, zum Glück sind wir, oder müssen wir Berufsoptimisten sein. Sonst wäre das alles ein bisschen schwierig.
Du, ich glaube tatsächlich für Unternehmer, da sind wir beim Thema umtriebig sein, wird es immer Möglichkeiten geben, was zu finden, wenn man da einfach den Mut hat, nach vorne zu gehen. Und was es dann sein wird, werden wir sehen. Aber erstmal bin ich da, ich bin der Letzte, der so ein Doomsday-Szenario aufmalt. Und die Leute gibt's ja auch. Also es wird was passieren, aber ich bin positiv, dass es weitergeht. Und ich sehe auch ganz viele Chancen, wie gesagt, erstmal darin. Ob die jeder ergreift, wird man sehen. Manche nicht, manche schon, aber das ist ja immer so gewesen.
Ich würde sagen, das sind die perfekten Schlussworte. Florian, vielen lieben Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast und für den spannenden Einblick.
Sascha, danke, dass ich da sein durfte. War cool.
So, das war jetzt wieder mal ein sehr, sehr spannender Ausflug in die Welt von künstlicher Intelligenz, digitalen Wissenszwillingen und auch den psychologischen Aspekt, der ja in Transaktionen und Transformationen immer wieder mal aus meiner persönlichen Sicht zu kurz kommt. Entsprechend freue ich mich, mit dem Podcast einen Beitrag zu leisten, dass die Themen gehört werden. Und wenn ihr auch nächstes Mal wieder spannende Einblicke haben wollt zu den Themen Private Equity, Deals und Corporate Finance, dann schaltet unbedingt wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.